Guten Morgen. Schön, bei euch zu sein. Wir hatten im letzten Jahr als Familie, ja, ich will nicht sagen eine schwere Zeit, aber es war nicht so einfach. Wir gehen gerne dahin, wo Menschen, die Jesus lieb haben, sich versammeln. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, immer irgendwie, wenn es möglich ist, in Gottesdienst zu gehen. Aber wir hatten meine demenzkranke Mutter zu versorgen und die konnten wir nicht alleine lassen. Und so habe ich nur ganz wenige Dienste auch angenommen in Gemeinden, um dort zu predigen. Also in den Jahren zuvor waren es 12, 13, 14, 15 Predigten im Jahr irgendwo, ob in Sinsheim oder auch mal hier und neuerdings auch mehr in Frankfurt, in der Main Chapel bei Mark McSweeney, ihm auszuhelfen. Und letztes Jahr war es wenig. Ich glaube, das ist heute das fünfte Mal in diesem Jahr überhaupt, dass ich irgendwo bin und als Gastredner da bin. Und ich habe das einfach Gott in die Arme gelegt. Ich habe gesagt, Herr, du führst uns, du weißt, was du vorhast. Und habe gemerkt, für meine Mutter war es sehr wichtig, diese Phase bei uns. Und erst als es ganz schlimm wurde und alle sagten, sie können sie nicht mehr versorgen, auch nicht mit dem ambulanten Pflegedienst, der da einmal am Tag ins Haus kommt, sie braucht rund um die Uhr Betreuung, da haben wir darum gebetet und uns da auch lenken lassen, wirklich einen Platz zu finden für sie. Gestern haben wir sie besucht und sie war quietschfidel. Ich weiß nicht, ob sie mich erkannt hat, dass ich ihr Sohn bin, weil sie hat mich unter anderem gefragt, was machen denn unsere Eltern, leben die überhaupt noch? Mein Opa ist vor 34 Jahren gestorben, meine Oma vor 38. Ich habe gesagt, ja, nee, die sind schon im Himmel. Also ich weiß nicht, ob sie wirklich erkannt hat, dass ich ihr Sohn bin. Aber es ging ihr gut und ich war so dankbar, dass Gott diese Möglichkeit geschaffen hat. Und ich den Eindruck habe, es tut ihr gut und sie ist zufrieden und glücklich. Und ich dachte, so schwer mir das gefallen ist, diese Entscheidung dann doch zu treffen, dass sie in ein Heim muss, es ist das, was letztendlich Gott so geführt hat. Und alles, was er führt, ist gut. Das kann ich wirklich bekennen. Alles, wie er es macht, ist es gut. Wir verstehen nicht immer seine Wege. Das ist leider so bei uns Menschen. Wir haben so diese Neigung, wir wollen immer alles genau kapieren. Alles genau wissen, was er vorhat und warum er das so macht und so weiter und so fort. Ja, so sind wir halt. Aber es geht eigentlich darum, dass wir wirklich zu lernen, ihm in jeder Lage zu vertrauen. Ich nehme an, fast alle von euch haben einen Lieblingsvers in der Bibel, oder? Ja, einige nicken. Ne? Ach, wahrscheinlich auch mehrere. Ne? Mehr als nur ein Lieblingsvers in der Bibel. So die ersten Jahre meiner Nachfolge, wenn mich da einer gefragt hat, da hatte ich dann einen Vers aus dem Hebräerbrief, der mir besonders wichtig war. Und ich habe im Laufe der Jahre gemerkt, Lieblingsvers oder Lieblingsverse, eigentlich richtiger ist es, wenn man das so sagt, Verse, die im Lebensalltag eine besondere Bedeutung erlangt haben, auf dem Weg der Nachfolge. Immer größer und immer wichtiger geworden sind. Wir werden bald einen einblenden. Ja, es klappt. Gut. Sehr schön. Ich wollte euch nämlich diesen Vers mal bringen, der mir immer größer und immer wichtiger geworden ist. Aus Jesaja, Kapitel 55, die Verse 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und ich dachte so dabei beim Lesen, schön wäre, wenn jetzt so noch dahinter stand, dass Gott uns anspricht und sagt, jetzt wo ihr das gehört habt, sagt mal ehrlich, vertraut ihr mir? Ja, weil, und da sind wir eigentlich bei unserem menschlichen Problem, das wir alle haben, auch als Nachfolger Christi. Wir vertrauen ihm, natürlich vertrauen wir ihm, wir glauben ja an ihn. Er hat uns erlöst, wir haben ein neues Leben durch ihn, wir vertrauen ihm. Aber es kann Situationen geben im Leben, die jeden Menschen mal treffen, die eben auch bei uns sein können, wo wir dann sagen, Herr, warum? Und ich will dir ja vertrauen, aber ich möchte es gern wissen. Ich möchte gern wissen, warum das jetzt so gekommen ist. Und die Antwort, die er uns gibt, die haben wir. Gut, also ich habe es ja vorgelesen, auch wenn es an der Wand nicht ganz so klappt. Er sagt, meine Wege sind höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Letztendlich ist das ein Aufruf, vertraut mir doch. vertraut mir einfach. Ja. Greg Laurie hat das mal sehr schön in einer kurzen Morgenandacht ausgedrückt, indem er gesagt hat, wir leben mit Verheißungen Gottes, nicht unbedingt mit Erklärungen. Ja. Es ist nicht so, dass er uns immer alles haarklein genau erklärt, damit wir verstehen und sagen, ah, jetzt Herr, jetzt habe ich kapiert, warum du das so machst. Ja, dann vertraue ich dir natürlich. Nee, wir sollen ihm vertrauen. Wir sollen das lernen, ihm zu vertrauen, weil er wirklich von Herzen gut ist. Ich habe mich so gefreut über die Lieder, die wir heute Morgen hier gesungen haben, diese Anbetungslieder, die genau das ja schon zum Teil beinhaltet haben. Er ist wirklich ein guter Vater, der uns lieb hat und der das Beste für uns will. Und deswegen können wir ihm vertrauen in allen Lebenslagen. Ja, und trotzdem passiert das uns immer wieder mal, dass Situationen kommen, wo wir denken, ah Herr, wenn ich wüsste, warum, dann wäre das einfacher für mich. Ne? Aber gerade auch da, Vertrauen, dass er alles wohl und alles richtig macht. Er hat höhere Gedanken, er hat ein Ziel für uns und das will er mit uns erreichen. Denk an Martha und Maria, die Jesus gerufen haben, als der Lazarus krank war und gesagt haben, Herr, komm, dein Freund, der Lazarus, der ist schwer krank, es ist wirklich ernst, bitte komm. Und das war erstmal absolut richtig. Mit allem, was uns bewegt, besonders wenn es irgendwie was Schwieriges auch ist oder ein Problem ist, bring das zu Jesus, vertrau ihm. Sag's ihm, so ist die Situation, Herr, und wir brauchen deine Hilfe. Absolut richtig, das zu machen, das Jesus zu sagen. Nur in der Geschichte, Johannes Kapitel 11, da kommt Jesus nicht sofort. Er sagt nicht, oh, die haben mich gerufen, das ist eine brenzliche Situation. Ne? Also Jungs, holt mal das Blaulicht raus, dass wir dann schnell zurückkommen nach Bethanien und gucken, was los ist. Sondern er bleibt mit seinen Jüngern erst nochmal in der Gegend, wo er war und hat weiter dort gepredigt, gedient. Und er lässt die Tage verstreichen. Und Lazarus stirbt. Und als Jesus dann endlich zu ihnen kommt, liegt Lazarus bereits 4 Tage in dieser Grabhöhle. Und das, was Martha ihm sagt, ist, Herr, wenn du doch da gewesen wärst. Ja, das ist zum einen Ausdruck von der Trauer, die sie hatte, aber zum anderen klingt es auch ein bisschen vorwurfsvoll. Ne? Wenn du doch da gewesen wärst, dann wäre das alles nicht gekommen. Und es ist, obwohl sie keine Frage ausgesprochen hat an der Stelle mit diesem Satz, liegt eine Frage drin. Warum bist du denn nicht gekommen? Warum musste das denn jetzt so sein? Warum bist du denn nicht da gewesen? Ich finde es interessant, immer wieder, wenn ich diese Geschichte lese, und ich weiß nicht, wie oft ich die schon gelesen habe, Johannes Kapitel 11, Jesus sagt nicht nur, also hör mal Martha, ich bin ja jetzt gekommen, oder? Er rügt sie in keiner Weise, er sagt gar nichts weiter darüber, sondern er sagt ihr, dein Bruder wird auferstehen. Ja, das weiß ich, am Ende der Tage werden wir auferstehen, dann wird das kommen. Aber jetzt fehlt er uns, ne? Das ist das Problem. Und Jesus macht deutlich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn das Leben in dieser Welt, in diesem Zustand zu einem Ende kommt, der wird leben. Glaubst du das? Ja, das glaube ich. Ja. Und trotzdem ist es nochmal anders, ein Stück weiter. Das, was Martha und Maria gemacht haben, es war absolut richtig, Jesus zu sagen, wir brauchen dich. Und das dürfen wir nie vergessen. Es können Situationen kommen, wo wir denken, was soll ich jetzt machen? Soll ich zum Arzt gehen, wenn irgendwie ein Leiden da ist? Oder soll ich das und das machen? Ist alles okay, alles richtig. Ärzte haben alle ihre Bedeutung. Aber zuallererst Jesus sagen, was los ist, weil mit ihm leben wir. Er ist unser Leben. In allen Lebenslagen rede mit ihm. Tu das. Wenn du leidest, sag ihm, dass du leidest. Wenn du Schmerzen hast, sag ihm, dass es schmerzt. Wenn du glücklich bist, sag ihm, dass du glücklich bist. Freu dich an ihm. Dank ihm. Von ganzem Herzen. Lobpreis und Anbetung. Bete, rede mit ihm und sei dabei ehrlich. Martha und Maria hatten erwartet, dass Jesus kommt und Heilung bringt. Und Jesus wollte allen Anwesenden, die dort sind, klar machen, dass er selbst die Auferstehung und das Leben ist. Und wenn wir das am Ende von dem Kapitel, am Ende der Geschichte in Johannes 11 uns das angucken, dann lesen wir, dass viele an ihn glaubten. Und nicht, weil sie ein Wunder gesehen haben. Mensch, einer, der tot war, der hat ja schon gestunken ein bisschen, ne? Der lebt wieder. Was für ein Wunder. Nicht deswegen, sondern weil sie etwas entdeckt haben. Mensch, das, was der Jesus von sich sagt, das stimmt wirklich. Er ist nicht ein neuer Prophet, ein neuer großartiger Lehrer von Gott gesandt nur. Er ist der Sohn Gottes. Denn er ist die Auferstehung und das Leben. Das haben die kapiert, deswegen haben sie geglaubt. Und das war es, was Jesus wollte. Ja, unser Wunsch wäre gewesen, oder der Wunsch von Martha und Maria, wenn ich mich mal in ihre Schuhe setze, ist: Herr, komm und bete mit ihm, leg ihm die Hände auf, damit er wieder gesund wird und nicht stirbt, der Lazarus. Ne? Wäre doch auch ein tolles Wunder gewesen. Ne? Aber Jesus hatte was anderes vor. Und genau das ist gekommen. Und wir wissen oft nicht, was Gott vorhat in unserem Leben. Wir sind aufgefordert, das zu tun, was wir hier lesen, zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass seine Gedanken höher sind als unsere und seine Wege höher als unsere. Und dass es gut ist, sich einfach an ihn zu hängen, an seiner Hand zu bleiben, zu sagen: Herr, führe du, auch wenn ich nicht wirklich alles verstehe. Beten. Beten ist das Kernstück unserer Beziehung zu Gott. Im Gebet begegnen wir ihm und er begegnet uns. Und im Gebet sollen seine Absichten und seine Kraft in unser Leben und in unseren Alltag hineinfließen, so wie er es eben haben möchte für uns. Denn seine Gedanken sind höher als unsere und seine Wege ebenso. Es geht nicht darum, dass wir immer alles haarklein verstehen, warum Gott das jetzt so tut und nicht so, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Es geht darum, dass wir in dieser Vertrauensbeziehung zu ihm leben und sein Handeln erleben und geistlich wachsen. Beten ist gut und wichtig und es ist keine religiöse Handlung. Ihr kennt vielleicht dieses alte Kinderlied, liest die Bibel und bet jeden Tag. Ich habe das schon mehrfach gesagt, das ist absolut richtig, die Aussage. Das ist wichtig für uns, Gottes Wort zu haben und zu beten. Aber es geht nicht um religiöse Handlung. Ne? Wie oft habe ich das schon erlebt, dass Leute sagen: Ja, das brauche ich, das ist wichtig. Ne? Ach Mensch, der Bus geht gleich, ich muss los, sonst komme ich zu spät zur Arbeit. Jetzt nochmal hier ein Kapitel lesen, die Zeit habe ich gar nicht. Es gibt ja die Losung, ne? Da sind zwei Verse drin, lese ich die schnell noch und lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme und jetzt los. Ne? Abgehakt, ich habe es geschafft. Ne? Heute habe ich in der Bibel gelesen und gebetet. Nee. Es geht nicht um religiöse Handlung. Es geht wirklich um unser Leben. Ich habe das mal so ausgedrückt, ich habe gesagt: Beten, das ist eigentlich unser geistliches Atmen. Ja? So verwoben mit Jesus zu sein, dass das immer intensiver wird. Er immer mehr in uns und unser altes menschliches Wesen immer zweitrangiger und unwichtiger, dass er wirklich im Vordergrund steht. Ich habe einen zweiten Bibeltext mitgebracht, mal gucken. Kannst du den mal einblenden? Das ist nämlich der eigentliche Predigttext heute Morgen. Das war nur die Einleitung. Aus dem Kolosserbrief. Da sehen wir Paulus als ein Beter. Er sagt nämlich der Gemeinde in Kolossee: Deshalb hören auch wir nicht auf, ich muss mal gerade aufschlagen, deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. In aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung und die Vergebung der Sünden. Paulus betet für die Gemeinde der Kolosser. Und er betet ganz konkret, dass die Erkenntnis seines Willens, Gottes Willen, stärker wird. Und jetzt dürfen wir nicht den Fehler machen, dass wir denken, ja, Erkenntnis, also dass ich verstehe, warum er das macht. Ne? Da wären wir wieder an dem Punkt, den ich gerade eben hatte. Das ist nicht damit gemeint, sondern hier ist Erkenntnis damit gemeint, dass wir verstehen, in die Richtung führt uns Gott. Und das ist gut. Ich verstehe vielleicht nicht alles, jeden Schritt, den er da mit mir geht, aber es ist gut, weil das die Richtung ist, die er vorgibt. Und ich will an seiner Hand bleiben. Gottes Willen erkennen. Die Bibel lehrt an manchen Stellen wortwörtlich, das ist der Wille Gottes. Und dann kommt irgendwie eine Aussage. Denk zum Beispiel an 1. Thessalonicher Kapitel 4. Da heißt es in Vers 3, dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und damit wird deutlich gemacht, Gott, ein liebender Vater, der möchte, dass wir immer mehr seinem Wesen entsprechen. Das ist Heiligung. Das wünscht er sich für unser Leben, weil das gut ist wirklich für uns. Andere Aussage, Johannes Kapitel 6, Vers 40, über den Willen Gottes heißt, es ist Gottes Wille, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Es ist Gottes Wille, dass wir ewiges Leben haben. Ja, wir haben auch Stellen, wo von Gottes Wille die Rede ist, wo wir sagen würden, das ist Gottes Wunsch, sein Herzenswunsch. Ne? Denkt da an 1. Timotheus 2, die Verse 3 und 4, kann man sich leicht merken, 1, 2, 3, 4. 1. Timotheus 2, Vers 3 und 4, wo es heißt, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das wünscht sich Gott. Das ist sein Wille. Und deswegen bietet er es allen an, ohne Ausnahme. Und wir gehören zu denen, die es einfach weitersagen, ja, in seinem Auftrag weitersagen, damit alle es hören. Wie sie sich dann entscheiden, ist letztendlich deren Sache. Aber das ist Gottes Wunsch, sein Wille, dass alle das hören und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder auch, dass wir dankbar sind, auch das ist Gottes Wille. Dass wir nicht nur sagen, okay, Gott hat was Schönes in meinem Leben gemacht, da will ich ihm jetzt mal für danken, sondern dass Dankbarkeit wirklich auch so eine Lebenshaltung ist. Sag Dank in allem, schreibt Paulus den Thessalonicher im ersten Brief im 5. Kapitel. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Und es gibt viele andere Stellen, die über den Willen Gottes reden. Alle zusammen zeigen uns, da ist ein liebender Vater, der nur das Beste für seine Kinder will. Und hier sagt Paulus, er will, dass wir erkennen und vertrauen. Erkennen, das ist die Richtung, die er führt. Ich verstehe vielleicht nicht alles, was er macht, aber ich will ihm vertrauen, dass er das richtig macht. Und ich will mit der Erkenntnis seines Willens wirklich erfüllt werden. Deswegen betet Paulus hier darum, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Mit aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Merkt ihr, dass hier von geistlicher Reife die Rede ist? Das ist es, was Gott für uns möchte. Das ist der Wille unseres liebenden Vaters im Himmel für seine Kinder. Wachstum zur geistlichen Reife hin. Ich muss bekennen, als ich 4, 5 Jahre gläubig war, habe ich noch gedacht, irgendwann erreicht man mal ein Level, da hat man die geistliche Reife erreicht. Jetzt bin ich seit über 40 Jahren Nachfolger Jesu und weiß, ich werde in dieser Lebenszeit nie an dieses Level kommen. Aber ich bin viel weiter, als ich damals war. Es gibt immer noch mehr. Da ist viel mehr in Gott, in seiner Liebe für uns. Wir haben in der Calvary-Gemeinschaft bei uns in Messel, bei Darmstadt, den Kolosserbrief vor einigen Jahren mal durchgenommen in der Bibelarbeit. Und ich weiß noch, wir haben festgestellt, die Gemeinde da in diesem Ort Kolossee, die war schon geistlich gewachsen. Die hatte schon eine gewisse Stabilität erreicht. Und darüber freut sich der Paulus auch. Wenn man den Brief aufmerksam liest, kommt man an mehrere Stellen. Gleich im ersten Kapitel, Vers 4, schreibt er zum Beispiel, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Also da war schon eine geistliche Stabilität da. Die waren schon auf dem Weg, geistliche Reife immer mehr zu bekommen. Oder im zweiten Kapitel, Vers 5, da schreibt er, und ich freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens in Christus. Also die waren stabil im Glauben schon, aber man ist nie am Ende. Ja? Es ist sogar so, wenn du einen Sturm durchgemacht hast und bist stabil geblieben. Ja? Es ist wie bei so einem alten Baum, der im Wind ist, ne? Die Rinde und die Struktur wird fester, je stärker die Stürme kommen. Und Stürme kommen. Versuchungen kommen. Lies den Jakobusbrief, da steht es klar und deutlich drin, das wird kommen. Und es gibt sogar eine Stelle, die uns sagt, das ist ein Zeichen dafür, dass wir mit ihm, mit Jesus leben. Dass der Feind immer mehr anwenden muss, um uns irgendwie zum Stillstand zu bringen. Denn je mehr wir mit Jesus leben, desto stabiler, desto reifer wird das alles bei uns. Die Gemeinde in Kolossee war also schon gut geistlich vorangewachsen. Deswegen ermahnt Paulus sie auch nicht, wie er das in manch anderen Briefen an Gemeinden gemacht hat. Er sagt nicht, ihr müsst da was ändern an eurer Gedankenrichtung oder im Lebenswandel, sondern er ermuntert sie, genauso weiterzumachen und weiter Fortschritte zu machen wie bisher. Und deswegen betet er hier um Weisheit und geistliches Verständnis, denn er weiß, es gibt immer noch mehr. Wir kommen nie ans Ende in dieser Lebenszeit. Es gibt immer noch mehr, was Gott an Segen für uns hat, an geistlichem Wachstum für uns hat. Und das war wichtig. Die Gemeinde in Kolossee hatte nämlich mit einem Problem zu kämpfen, das die meisten anderen Gemeinden, von denen wir Briefe haben, an die Briefe geschrieben wurden im Neuen Testament, so nicht hatten. Die Gemeinde in Kolossee hatte überhaupt kein Problem, jedenfalls kein großes, mit Gesetzlichkeit. Das hatten die Galater gemeint. Wenn du den Galaterbrief aufmerksam liest, merkst du, was für Probleme die da hatten. Ne? Hatten die kein Problem mit. Auch mit der griechischen Philosophie, wie das bei den Korinthern sehr, sehr stark mit drin war, das hatten sie so auch nicht gehabt. Bei den Kolossern ist der Feind in einer Art und Weise aufgetreten, der, ich würde sagen, so ein bisschen Richtung geistlicher Hochmut. Ne? Irgendwie noch eine Lehre mit dazu. Und es war wohl so eine Art Zusatzreligion mit einem mystischen und asketischen System, das da war und sich dann mit philosophischen Gedanken verbunden hat. Paulus schreibt ein Stück weiter im 8. Vers von Kapitel 2 den Kolossern. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Und das ist es, worauf wir achten sollten, wenn wir irgendwo von irgendeiner neuen Welle was hören, die angeblich so christlich und geistlich und gut ist, einfach abzuschätzen, einfach zu fragen, Herr, ist es wirklich das, was du willst? Ne? Es klingt alles so großartig, wenn man das so hört, was es da alles gibt. Ne? Aber ist Jesus wirklich da drin oder ist das eine menschliche Tradition, eine menschliche Überlegung, eine menschliche Überlieferung, die da drin vorkommt? Ne? Weiß, mir hat mal jemand gesagt, ja, das steht in der Bibel und hat mir dann eine Bibelstelle zitiert und wir haben sie aufgeschlagen, er in seiner Bibel, ich in meiner und gucke an, war gleich, ne? Gleich Übersetzung. Und dann sagte er, ja, und da steht's doch. Dann sage ich, aber die Auslegung sehe ich hier nicht. Das, was Sie behaupten, ist eine Auslegung, dass das bedeutet, das sehe ich nicht. Ja, was soll das denn sonst bedeuten, hat er gemeint. Ne? Und ich konnte ihm zeigen, nee, genau das steht nicht da drin. Es passt auch nicht zum Wesen Jesu, was wir sonst haben. Es passt nicht zum Wesen der Gemeinde Gottes. Da kommt was rein, was eigentlich sagt, ich bin besser als alle anderen, weil ich bin geistlich weiter oben. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht schon gehört, was es alles an Blödsinn mittlerweile wieder gibt, hier mit Goldstaub und Engelfedern und was ich alles für ein Kram. Finger weg von diesem ganzen Kram. Wir haben das Beste, was es gibt, Jesus. Und wir haben nicht genug von ihm. Mehr von ihm, ja, mehr von ihm, das wollen wir haben. Und deswegen betet Paulus hier und sagt den Kolossern, dafür bete ich, dass ihr noch mehr geistliches Wachstum habt, dass noch mehr geistliches Wachstum in eurer Gemeinde vorhanden ist und ihr noch weiter, immer noch stabiler werdet, entsprechend seinem Wohlgefallen. Denn darum geht's. Wenn wir sagen, Herr, wir möchten wirklich so sein, wie du es haben willst, dann geht es darum, was ihm wohl gefällt. Und auch das erkennen wir, je länger und intensiver wir mit ihm leben. Und das wünsche ich mir, das soll immer mehr mein Gebet sein. Herr, hilf mir, dass ich in allem dir wirklich nachfolge und es so tue, wie es dir wohl gefällt. Ja, man ist schnell dabei, wenn du in einer Gruppe von Menschen bist, von Christen, die eine bestimmte Richtung oder so sehr, sehr stark vertreten, dass du denkst, naja, willst du ja nicht anecken oder so. Ne? Es geht einfach darum, bei Jesus fest zu bleiben. Denn er hat uns neues Leben geschenkt. Und diesem neuen Leben entsprechend möchte ich Gott würdig gehen und handeln und das tun, was er wirklich will. So wie es dir gefällt, lieber Vater im Himmel. Wachsend durch Erkenntnis und gekräftigt werden, Vers 11 hier in unserem Text, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend. Gibt so eine sehr schöne Stelle auch im Alten Testament, die mag ich auch sehr. Als Mose, Gott sagte, Herr, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, okay, komm auf den Berg morgen früh. Ne? Und dann hat er ihn da in so eine Höhle gestellt und hat gesagt, da bleib stehen, ich werde an dir vorüberziehen und werde meinen Namen ausrufen, meine Herrlichkeit ausrufen. Er hat gesagt, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, ich werde meinen Namen ausrufen. Und dann kannst du hinter mir hergucken. Und dann geht Gott vorbei und ruft aus, Jahwe, Jahwe. Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Ich weiß, als ich zum allerersten Mal die Geschichte gelesen habe, die sind gerade aus Ägypten rausgekommen, waren auf dem Weg in das verheißene Land und es gab die ersten Probleme. Und Mose sagt, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ich hätte erwartet, dass Gott sagt, Jahwe, Jahwe, Gott allmächtig, und kräftig und voller Macht. Ich bin der dich aus Ägypten rausgerettet hat. Ich bin stark und mächtig, vertraue mir. Er sagt, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Und das ist es, was du kennenlernst, je intensiver und je mehr du mit ihm lebst und sagst, ich verstehe vielleicht nicht alles, aber ich möchte an deiner Hand bleiben, halt mich fest und führe mich so, wie du es haben willst, dass ich noch mehr von dir erkenne. Das soll unser Wunsch sein, mehr von diesem liebevollen Wesen des Vaters zu erkennen und wirklich in unserem Leben zu haben. Ausharren und Langmut. Da sind wir eigentlich wieder bei diesem Eingangsvers aus Jesaja. Ne? Dass auch in den Momenten, wo wir wirklich nicht verstehen, uns klar machen, seine Wege sind die viel besseren. Seine Gedanken sind die viel besseren. Und deswegen will ich ihm da drin vertrauen. Auch wenn ich nicht alles verstehe. Und ich will dankbar sein, dem Vater danksagend, der uns fähig gemacht hat, heißt es hier. Uns fähig gemacht hat, Miterben zu sein, Anteil zu haben am Erbe der Heiligen im Licht. Wir sind Teilhaber geworden. So hat das Gott bestimmt und deshalb will ich mein Leben gerne in Einklang mit seinem Leben führen. Und deswegen ist das mein Gebet für jeden, der Jesus nachfolgt, dass wir uns nicht mit irgendwelchen frommen Gimmicks beschäftigen, sondern mit seinem Wort, mit ihm, mit seiner Gegenwart rechnen, mit ihm reden und sein Wort wirklich aufschließen lassen für uns, dass wir es verstehen. Denn er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Aus der Macht der Finsternis herausgerettet. Wir haben neues Leben und das Licht hat die Finsternis vertrieben. Deswegen hat auch eigentlich nichts vom alten Leben irgendwie noch das Recht, Einfluss zu nehmen. Im alten Leben, da gab es dieses Streben, mehr für mich, ich muss haben. Und du, das geht auch ganz schnell, wenn wir nicht Acht geben im Geistlichen. Ne? Ich will besser sein wie der andere, ne? Ich will mehr haben. Ne? Mehr von Jesus haben, genauso wie der andere. Ne? Aber nicht, dass ich der Bessere bin, dass ich der Größere bin, dass ich über ihm stehe. Ich will mehr von ihm, von Jesus in meinem Leben. Er soll mehr bestimmen, darum geht's. Er hat uns errettet aus dem Machtbereich der Finsternis. Nicht wir haben die Entscheidung getroffen, okay, gut. Ne? Gail Irwin hat das mal so schön in einer Predigt ausgedrückt, da muss ich immer dran denken. Er sagt, es ist wohl keiner von uns irgendwie, als er sich bekehrt hat, zur Entscheidung nach vorne gekommen und hat gesagt, Gott, du bist ein Glückspilz. Ich bekehre mich. Jetzt hast du endlich jemand, auf den du wirklich bauen kannst. Endlich mal jemand von Qualität. Ne? Das hat wohl keiner gemacht, sondern wir waren zerbrochen unter unserer Schuld. Und waren so von Herzen dankbar, dass er uns erlöst hat, dass er uns vergeben hat. Und das sollten wir nie vergessen, das ist so. Und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Die Älteren unter euch, ihr könnt euch erinnern an die Zeugnisse früher, ne? Die man am Ende des Schuljahres nach Hause gebracht hat. war immer froh, dass da das eine Wort drunter stand, ne? Dass es daheim keinen Ärger gibt. Er hat uns versetzt. Es ist nicht so, dass wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, wenn wir jetzt noch hier diese geistliche Leistung bringen, dann wird die Note besser und dann werden wir versetzt in das Reich seines Sohnes. Nee, wir sind es. Wir sind es. Und das hat er getan. Es war nicht unsere Leistung. Wir haben uns nicht auf den Hosenboden gesetzt und gelernt, um das dann hinzukriegen, sondern er hat das getan. Sein Handeln. Wer an den Sohn glaubt, der soll ewiges Leben haben, hat Gott festgelegt. Erlösung, ewiges Leben, Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Nicht ändere dein Leben, streng dich an, sondern Gott sagt, lass mich wirklich dein Leben ändern. Gib mir den Raum. Vertrau mir. Meine Gedanken sind höher als eure und meine Wege höher als eure. In ihm haben wir die Erlösung. Die Kolosser, ich glaube, die haben verstanden, es geht nicht um Selbsterlösung. Das war das, was da mit dieser Irrlehre damals bei ihnen mit reinkommen wollte. Sondern es geht um Jesus. Und deswegen ist interessant, wenn wir den Kolosserbrief aufmerksam durchlesen, merken wir, wie Paulus argumentiert. Auch gerade bei diesem Thema mit dieser Irrlehre, die da war. Er kämpft nicht in einzelnen Punkten über Aussagen, sondern er stellt Jesus in den Mittelpunkt. Klare Lehre über die Person und die Gottheit Jesu Christi. Die finden wir im Kolosserbrief. Und das sind wunderschöne Verse. Ich sagte eingangs was vom Lieblingsvers. Ich habe also ganz viele Lieblingsverse. Und im Kolosserbrief gibt es gleich mehrere. Ne? Wo ich wirklich sage, ja, das ist es. Herrlich. Ja. Wir wissen, dass wir die Erlösung haben in ihm. Ja, das ist wunderbar. Kolosser wussten das auch. Und Paulus erwähnt trotzdem immer wieder, bei allem seid wirklich dankbar für das, was ihr habt. Und das, was euer liebender Vater euch noch schenken will. Denn darum geht es, mehr von ihm zu verstehen. Auch wenn wir nicht alle Wege, jeden einzelnen Schritt verstehen. Selbst wenn mal eine Situation eben kommt, wo wir sagen, Herr, musste das sein? Das hätte ich mir so sehr anders gewünscht. Vertrauen, er weiß schon, was er tut. Und das Wichtigste ist, an seiner Hand zu bleiben und sich führen zu lassen von ihm. Beten, das ist Reden und Hören. Bei manchen ist Beten wirklich Reden. Ne? Herr, ich wünsche mir das, ich wünsche mir das, ich wünsche mir das. Ne? Aber auch Hören. Und deswegen, ich sehe das auch immer sehr stark im Einklang mit dem Text selbst, mit dem Bibellesen. Denn wenn wir beten und lesen, dann antwortet Gott manchmal direkt durch das, was wir lesen. Und es kann eine Stelle sein, die haben wir schon 100 Mal gelesen. Und beim 101. Mal macht es Klack und wir, ach, weil er zu uns reden kann. Was wir bringen müssen, ist wirklich die Offenheit, dass er zu uns reden kann. Darum geht's. Beten, ich rede ja gern von Gebetsleben. Das ist kein Konzept mit Eckdaten, mit Zielvorgaben oder Erfolgsprüfungen, sondern das ist wirklich ein Lebensstil. Ich will mein Leben mit ihm leben. Und so, als würde er direkt neben mir hergehen, immer. Und das tut er, auch wenn wir ihn nicht sehen. Mit ihm reden und ihm alles sagen, was mich beschäftigt. Offen sein wie ein aufgeschlagenes Buch, in dem er lesen kann. Paulus hatte diesen Lebensstil. Das entdeckt man, wenn man aufmerksam seine Briefe liest. Paulus ist ein Beter. Das sehen wir eben auch sehr, sehr stark hier. Ne? Auch im Kolosserbrief. Und dazu möchte ich euch heute Morgen aufrufen, dass ihr in eurem Alltag, jetzt Sonntag ist ja die eine Sache, ne? Also der Alltag mit all den Problemen, die da sind, dass er das nie vergesst, sondern dranbleibt. Herr, mit dir möchte ich leben, von dir möchte ich mich führen lassen, an deiner Hand will ich bleiben. Denn ich habe erkannt, deine Wege sind besser als meine Wege. Ja, und wir Menschen haben diese Neigung, ich sage es schon mehrfach, dass wir denken, ja, wenn ich jetzt bete, der Herr wird das hoffentlich so und so machen, ne? Und dann läuft das gut. Es kann sein, dass es genauso kommt. Ja. Kann auch sein, dass er ganz andere Wege geht. Und dass die Sachen, die du gedacht hast, die wären ideal doch so als Antwort von Gott. Dass da plötzlich eine Bretterwand ist. Ne. Da ist zugemauert, die Tür ist zugegangen, es geht nicht in die Richtung. Dann hat er was viel Besseres vor. Und ich glaube, das habe ich Also irgendwann, als ich schon mal hier bei euch war, auch schon mal erwähnt, aus meinem eigenen Leben, da gibt es Situationen immer wieder, wo ich denke, Herr, das wäre doch schön gewesen, du hättest das jetzt so gemacht. Und ein paar Jahre später gucke ich zurück und denke, wie gut, dass er es nicht so gemacht hat, wie ich das wollte damals. Denn er hat es viel besser gemacht. Und ich konnte mich erinnern, damals habe ich das nicht gesehen. Damals sagt, ja, ich weiß nicht warum, vielleicht sagt es mir irgendwann nochmal, dass ich es verstehe. Und dann Jahre später im Rückblick merke ich, das war viel besser, dass er es so gemacht hat, wie er es wollte. Viel besser als das großartig Gute, was ich mir ausgedacht habe, in Anführungsstrichen. Das großartig Gute. Er hat es viel besser gemacht, denn seine Wege sind höher als unsere Wege und seine Gedanken höher als unsere Gedanken. Und was er möchte, ist, dass seine Kinder wirklich geistlich voranwachsen, dass wir zur geistlichen Reife kommen. Und die ist nicht abgeschlossen, solange wir auf dieser Erde leben. Da gibt es immer noch mehr. Wir werden niemals ein Level erreichen, um mal in dieser Sprache zu bleiben, wo wir sagen, so jetzt sind wir wirklich Gott angenehm. Jetzt sind wir geistlich. Er arbeitet weiter an uns. Und es ist gut, dass er das macht, denn er tut das in Liebe. Vertraut ihm darin. Amen. Vater, ich möchte dir danken, dass du wirklich voller Liebe bist. Du hast dich selbst Mose vorgestellt als Gott der Allmächtige, der voller Gnade und Erbarmen ist, langsam zum Zorn. Und Herr, ich danke dir für deine Treue und deine Güte. Du bist wirklich der liebevolle Vater, auf den wir gerne vertrauen wollen in allem. Und ich möchte dich bitten für mich und all meine Geschwister hier, dass das wirklich noch stärker wird in unserem Leben. Dieses Vertrauen auf dich. Und dieses Festhalten an deiner Hand und sich führen lassen von dir in allen Lebenslagen. Hilf, Herr, bitte besonders da, wo vielleicht schwierige Situationen kommen und wir gerne wieder verstehen würden, warum, dass wir das gerade da dann nicht vergessen, wie gut es ist, dir zu vertrauen, weil deine Wege besser sind als unsere Vorstellungen. Amen.
Amen. Amen.